Punkt 1 mit Philipp Blom.
Einen schönen Nachmittag. Ausnahmsweise mal eine gute Nachricht. Ab heute werden Ihre Einkäufe etwas billiger. Die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel wird herabgesetzt und einer meiner Gäste signalisiert mir schon, dass das alles nicht so einfach ist. Genau darum geht es heute, um die Mehrwertsteuer. Nicht nur, dass sie in Österreich herabgesetzt ist, sondern was sie eigentlich tut, wie wichtig und wie wertvoll sie als Instrument in der Politik ist. Und um darüber zu sprechen, begrüße ich bei mir Professorin Caroline Heber von der Universität Wien und Frau Tina Erke-Rabel, Frau Professor Tina Erke-Rabel, entschuldigen Sie, von der Universität Graz. Frau Erke-Rabel, als ich Sie eingeladen habe, haben Sie mir sofort zurückgeschrieben und gesagt, dass die Umsatzsteuer ist mein Leib- und Magenthema. Ich komme sehr gerne. Wie kann man so viel Leidenschaft für Steuer aufbringen?
Mir hat einmal ein französischer Professor gesagt, dass das Steuerrecht ein Spiegel einer Gesellschaft ist. Und dazu gibt es außerhalb Österreichs und Deutschlands durchaus Werke, die anhand des Steuersystems sozusagen das Gefüge in der Gesellschaft und auch das Verhältnis zwischen verschiedenen Akteuren in der Gesellschaft spiegeln können. Und aus der Perspektive ist das Steuerrecht spannend.
Ich würde darauf wahnsinnig gern zurückkommen und sagen, was unser Steuerrecht über uns sagt und über uns als Gesellschaft sagt. Zuerst aber, Caroline Heber, erzählen Sie uns ganz kurz, was tatsächlich passiert ist und ob die Leute wirklich mit mehr im Einkaufssackel für dasselbe Geld nach Hause gehen werden.
Also seit heute werden die Grundnahrungsmittel nicht mehr mit 10% besteuert, wie es eben vorgesehen war, sondern eben mit 4,9%. Das heißt, das Ganze ist aber basierend auf einer Richtlinie, auf einer sekundärrechtlichen Richtlinie der Union, weil die Umsatzsteuer ist stark harmonisiert. Das heißt, hier ist der österreichische Gesetzgeber nicht ganz frei. Und die Richtlinie gibt für gewisse Möglichkeiten vor, unterschiedliche Steuersätze vorzusehen. Und hier hat sich der österreichische Gesetzgeber nun entschieden, für Grundnahrungsmittel den Steuersatz zu senken auf 4,9%. Wie weit die Umsatzsteuer ist eine Transaktionssteuer, das heißt, jede Transaktion wird besteuert.
Nur eine kurze Laienfrage dazwischen. Sie gebrauchen die Worte Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer.
Das sind Synonym.
Also es gibt keinen Unterschied. Mehrwertsteuer ist eine Form von Umsatzsteuer.
Die Mehrwertsteuer, so deklariert, ist der europäische Gesetzgeber. Dadurch falle ich oft in diesen Terminus zurück. Und die Umsatzsteuer ist das, was der österreichische Gesetzgeber verwendet, den Terminus. Es ist aber ein Synonym.
Und das ist eine Steuer, um das ganz kurz zu erklären, die per Transaktion erhoben wird, auf was auch immer, ob das eine Ware ist oder eine Dienstleistung.
Genau, also das Ziel der Umsatzsteuer ist, den Konsum zu besteuern. Und das ist also wirklich den Konsumenten und das ist die Transaktion, die davor geschaltet ist. Das ist tatsächlich das, was besteuert wird. Erhoben wird es immer vom Leistenden, also vom Unternehmer. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Billa einkaufen, dann ist diese Transaktion, also die Transaktion ist der Kauf des Apfels und eingehoben wird die Umsatzsteuer vom Unternehmer, der verkauft und an das Finanzamt dann eben abgeführt. Das heißt natürlich, für den Fiskus ist das maximal bequem, weil quasi der Unternehmer der Steuereinsammler ist.
Tina Erke-Rabel, was kann man eigentlich alles besteuern, wenn man Konsum besteuern kann? Was für andere Möglichkeiten gibt es für einen Staat, der seine Kassen füllen muss, zu Geld zu kommen?
Naja, klassisch sagt man, es gibt drei Möglichkeiten. Ich kann den Konsum besteuern, ich kann das Einkommen besteuern und beim Einkommen gibt es mehr oder weniger zwei Möglichkeiten, nämlich das, was ich am Markt erwirtschaftet habe, also eben etwa durch Arbeit oder auch durch Investitionen. Also auch wenn mir Dividenden, also Kapitaleinkünfte zurückfließen, ist das Einkommen. Aber auch Erbschaften und Schenkungen können als Einkommen qualifiziert werden, in Österreich nicht. Das heißt, das kann ich besteuern. Und das Dritte ist das Kapital als solches. Und damit meine ich den Besitz, das heißt Steuern auf das Vermögen.
Und das sind im Prinzip die drei Möglichkeiten, die man hat. Wenn Frau Heber sagt, dass die Umsatzsteuer an den Konsum besteuert. Wie gerecht ist das?
Naja, für jede Steuer braucht es eine Rechtfertigung in einer Gesellschaft, wo wir davon ausgehen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, und es sind die Menschen, die Teil dieser Gesellschaft sind, auch das muss man wieder definieren, gleichberechtigt und gleich sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich eine Steuer gerecht ausgestalten? Ich muss irgendwie rechtfertigen, warum der eine so viel und der andere so viel bezahlt. In historischen Zeiten hat man zum Beispiel Kopfsteuern gehabt oder Steuern nach der Anzahl der Fenster, die jemand im Haus hatte. Irgendwann ist man draufgekommen und gesagt, naja, man muss irgendwie einen feineren Zugang haben, weil der eine hat ganz wenig, der kann sich gerade das Leben selbst leisten, der andere hat ganz viel, der könnte viel mehr beitragen.
Und aber der auch, der ganz wenig hat, muss dieselbe Umsatzsteuer zahlen.
Genau, naja, und damit ist einmal grundsätzlich der Gradmesser für eine gerechte Steuer, sagt man, die Leistungsfähigkeit. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das mit der Umsatzsteuer? Weil jeder zahlt Umsatzsteuer, egal ob arm oder reich. Und damit ist die Umsatzsteuer natürlich unabhängig davon, ob arm oder reich, für jeden mal die gleiche Belastung. Auf der anderen Seite kann man sagen, wie viel ich konsumiere als Mensch, hängt davon ab, wie viel ich habe. Je mehr ich habe, desto mehr konsumiere ich und desto mehr trage ich zu den Staatseinnahmen bei. Das wird dort ein Problem, wo ich meine grundsätzlichen Lebensbedürfnisse abdecken muss und auch Umsatzsteuer zahle. Und daher hat das Steuersystem, also vor allem das europäische, das ja, wie Caroline Heber gesagt hat, die Grundlage des österreichischen Umsatzsteuersystems ist, vorgesehen, dass es für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Formen des Konsums entweder keine Steuer drauf gibt oder eben eine Steuerermäßigung. Die trifft dann wieder alle gleich, egal ob arm oder reich. Der die Gerechtigkeitserklärung, die es gibt, ist, dass der, der viel hat, auch viel mehr konsumiert. Und bei Grundbedürfnissen gibt es einfach einen geringeren Beitrag des Einzelnen zu leisten. Aus der Konzeption, so wie die Umsatzsteuer aufgebaut ist, könnte sie nicht anders gerechter ausgestaltet werden, es sei denn, man würde den Konsum jedes Einzelnen als Staat nachverfolgen. Das würde aber bedeuten, ich schaue mir an, was der Einzelne pro Monat oder in einem Zeitraum X konsumiert hat. Dann stelle ich das in Relation zu dem, was er an verfügbarem Einkommen hat, um zu konsumieren und sage, okay, du verdienst eigentlich zu wenig, also hast du es verdient, dass du keine Steuer zahlst. Und der andere, du verdienst ganz viel, also hast du es verdient, dass du Steuern zahlst. Es wird aber bedeuten, dass der Staat sieht, was und wie und wo wir konsumieren. Es gibt Vorschläge zu sowas. Ja?
Ich würde darauf gerne nochmal zurückkommen, auch weil Sie sich mit Digitalisierung beschäftigt. Zuerst einmal möchte ich Sie, die Sie uns zuhören, einladen, teilzunehmen an unserem Gespräch. Sie können uns anrufen, wie immer, unter 0800 22 69 79, 0800 226 979 oder Sie können uns schreiben an punkt1@orf.at. Caroline Heber, Sie beschäftigen sich mit der Umsatzsteuer professionell. Wenn Sie das jetzt sehen, diese Steuererleichterung, die natürlich auch zu tun hat mit der Inflation, gerade auf Grundnahrungsmittel, gerade auf Güter des täglichen Gebrauchs. Reicht das, um sowas auszugleichen oder ist das insgesamt eine symbolische Geste?
Also, das, wie gesagt, diese Umsatzsteuer, diese Transaktionssteuer wird dann quasi, also wird an den Unternehmer gezahlt. Das heißt im Endeffekt, die Preisgestaltung liegt beim Unternehmer. Das heißt, die Frage, wie viel beim Konsumenten ankommt, also wie viel der Erleichterung ankommt, das ist die Frage, ob so überwälzt wird. Das heißt dann die Frage, ob wirklich nur diese 4,9% überwälzt sind oder ob man quasi bei den
Historikern überwälzt, das müssen Sie eben.
Also an den Konsumenten weitergegeben werden. Es gerade bei Waren, wo wenig Preiselastizität ist, das heißt also, die man unabhängig davon kaufen muss, ob der Preis steigt oder nicht, hat man gesehen, da gibt es auch relativ viele Studien dazu, dass Mehrwertsteuersenkungen nicht immer weitergegeben werden. Ja? Das heißt, ich brauche meine Lebensmittel und wenn dann der Preis sinkt, hat aber der Unternehmer natürlich wenig Anreize, das weiterzugeben, weil natürlich er weiß, Brot wird gekauft, ja, Milch wird gekauft. Andererseits ist natürlich auch der Wettbewerberfrage. Natürlich, wenn der Wettbewerb groß ist, wird man natürlich Preissenkungen weitergeben, weil man möchte ja als Unternehmer wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, da spielen wahnsinnig viele Faktoren zusammen, ob es tatsächlich zu einer Überwälzung, also einer Weitergabe dieser Senkungen kommt oder nicht.
Und ich nehme an, das ist inzwischen mit vielen Daten relativ engmaschig belegt, wie
genau,
so etwas funktioniert.
Man hat es natürlich jetzt auch in anderen EU-Ländern nachgewiesen, dass Senkungen eigentlich beim Konsumenten nicht vollständig weitergegeben werden.
Wie ist das eigentlich mit Daten aus verschiedenen Ländern, aus unterschiedlichen Gesellschaften? Sind die direkt miteinander vergleichbar? Oder ist es so, dass in manchen Ländern Dinge einfach anders gemacht werden?
Also ich würde sagen, innerhalb der Europäischen Union sind die Daten durchaus vergleichbar. Also ich denke, wenn man die Daten aus den Niederlanden und so weiter ranzieht, kann man das durchaus vergleichen. Deswegen wird auch ganz generell auch von der OECD empfohlen, weniger mit Steuersätzen zu spielen, also weniger zu sagen, okay, wir führen jetzt 27 verschiedene, das dürfen wir in der Europäischen Union ohnehin nicht, aber grundsätzlich viele verschiedene Steuersätze ein. Erstens, weil es relativ schwierig wird zu administrieren, also auch für die Unternehmer, die ja für den Staat tätig werden, das darf man da bei der Umsatzsteuer nie vergessen. Und zweitens, und dadurch wird es relativ kompliziert, sondern eher mit Transferleistungen zu arbeiten. Das heißt also wirklich Cash-Zahlungen an Haushalte, die das dann tatsächlich brauchen. Da sind wir dann nicht mehr auf der Steuerseite, also auf der Erhebungsseite, sondern auf der Verwendungsseite. Aber ich glaube, das ist gerade bei der Gerechtigkeitsfrage auch immer ein Punkt, den man mitbedenken muss, was ist, wenn man eben nicht nur die Einnahmenseite sich ansieht, sondern auch die Ausgabenseite.
Herr Huber hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Huber, Sie sind auf Sendung.
Ja, guten Tag. Ich hätte eigentlich nur kurz genau zu dem Thema, ich kann es nicht in Europa sagen, wie das mit den Mehrwertsteuersätzen ist. Hören Sie mich gut?
Ja, wir hören Sie wunderbar.
Gut. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich zum Teil in Florida bin, also in Amerika. Ich kann es nicht für ganz Amerika sagen, aber dort habe ich mich plötzlich mal gewundert am Anfang. Es gibt überhaupt keine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Also ich habe mir gedacht, warum sogar Steuer ausgewiesen, dann hat man mir erklärt, ja, auf Bier und so weiter, ja, aber Lebensmittel sind prinzipiell die haben ja eine Self-Tax, die auch viel niedriger ist, auch völlig ausgenommen. Das wird bei uns nie erwähnt, dass das auch geht und hier wird so ein riesiges Tamtam, sagen wir, gemacht, dass da 5% wegkommen, was vielleicht viel kostet. Andererseits haben die wieder dafür, wie sie vorher von den Fenstern geredet haben, Fenstersteuer, eine sehr hohe Property Tax. Also für Gebäude zahlt man im Durchschnitt 5% im Jahr vom Wert. Das ist dort eben extrem hoch.
Herr Huber,
das wäre mein Beitrag eigentlich, dass es keine Mehrwertsteuer in den USA gibt auf Lebensmittel.
Unsere beiden Expertinnen möchten beide gern etwas dazu sagen. Frau Erke-Reibel, fangen wir mit Ihnen an. Es gibt keine Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel in den Vereinigten Staaten, sagt unser Anrufer. Gleichzeitig muss man auch sagen, der Staat greift enorm ein in die Herstellung von Ernährungsmitteln, weil einige Sachen so stark staatlich unterstützt werden und andere nicht.
In den USA oder in Europa insgesamt? In den USA. Naja, ich glaube, also wir können tatsächlich ein europäisches Mehrwertsteuersystem mit einem amerikanischen in keiner Weise vergleichen. In den USA gibt es keine, oder ist die Sales Tax keine Bundessteuer, sondern das können sich die Staaten selbst zurechtlegen. Und man darf eines nicht vergessen, und das ist ganz zentral, wenn wir über Steuern sprechen. Steuern sind kein Selbstzweck, sie dienen der Finanzierung der Staatsaufgaben. Und wenn wir einen sozialen Wohlfahrtsstaat haben, wie wir ihn in Österreich haben, wir können sagen, es hakt an Ecken und Enden, aber insgesamt sind wir ein sehr stark ausgeprägter Sozialstaat mit starken Umverteilungswirkungen. Die Transferzahlungen sind schon erwähnt worden und das muss irgendwie finanziert werden.
Das heißt, man zahlt viel mehr, aber man bekommt auch viel mehr zurück.
Genau, zwar nicht der Einzelne, aber die Gesellschaft insgesamt. Das heißt, bei uns wird auch jetzt noch keiner auf der Straße zurückgelassen. Und ein System, das die staatlichen Aufgaben hat, wie wir sie in Österreich und insgesamt europaweit, aber insbesondere in Österreich haben, braucht einfach ein hohes Steueraufkommen, das man aus Ertragssteuern allein nicht bewältigen kann. Die Alternative ist richtig, wäre eine Vermögensteuer. Jetzt haben die USA Steuern auf unbewegliches Vermögen zum hohen Prozentsatz oder spürbar, weil 5% sind vielleicht auch nicht so hoch, hängt davon ab, wie hoch das Vermögen ist. Aber das gibt zwei Themen. Erstens ist Vermögen nicht nur Grundvermögen, sondern vor allem auch Kapitalanlagen. Und bei Kapitalanlagen gibt es auch sowas wie Kryptowährungen, die Kapitalanlagen im weitesten Sinn sind. Das heißt, wie soll der Staat das kontrollieren? Schmuck, Antiquitäten. Also auch hier müsste der Staat, um eine gerechte Vermögensteuer zu schaffen, sehr massiv in die Privatsphäre der Menschen eindringen. Und damit ist das Österreich oder das europäische System, weil wir haben in ganz Europa keine vernünftigen Vermögensteuern, nicht mit dem US-amerikanischen vergleichbar.
Caroline Heber.
Ich möchte nur zwei Punkte dazu sagen. Als erstes zu den Steuersätzen. Also wie gesagt, die Umsatzsteuer ist auf europäischer Ebene harmonisiert. Und denn Österreich kann sich nicht aussuchen, ob wir eine Umsatzsteuer erheben. Wir müssen. Das ist von der Union vorgegeben. Das Einzige, wo der österreichische Gesetzgeber eben den Spielraum hat, sind die Steuersätze. Wir könnten seit Neuestem auch die Grundnahrungsmittel oder Nahrungsmittel generell mit einem Steuersatz von 0 belegen. Das wäre nach Unionsrecht auch möglich. Also wir könnten da auch noch einmal runterfahren, das wäre möglich. Und ein zweiter Punkt zu den Transferleistungen, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Die Transferleistungen, die muss man, glaube ich, mit betrachten. Man muss aber auch überlegen, dass natürlich es keine unmittelbare Verknüpfung gibt. Also das heißt natürlich, wenn ich Umsatzsteuer zahle, dann zahle ich in den nationalen Haushalt ein. Was dann tatsächlich mit dem Geld passiert, kann ich als Individuum natürlich nicht bestimmen. Das ist im Haushalt. Da gibt es auch, gerade in den USA, auch Möglichkeiten, wie man das vielleicht etwas auflockern kann. In den USA gibt es, das ist natürlich nur ein ganz kleines Beispiel, die Möglichkeit, dass man über den Tax Return mitbestimmt, dass, ich glaube, es sind nur $3, aber immerhin, dass man die Presidential Election Campaign eben fördert. Da kann man entscheiden, wen man gerne fördern möchte mit seinem Geld. Das heißt, man hat so eine direkte Mitbestimmung, wo das Geld hingeht.
Das natürlich auch ein bisschen schwierig ist, wenn dann sich genug Leute entscheiden, wir wollen Straßen bauen, und das keine politische Priorität ist, weil das vielleicht umwelttechnisch nicht besonders günstig ist, dann...
Genau, das heißt, man wird es immer, wenn man das fordert, natürlich immer nur zu einem einen relativ kleinen Prozentsatz machen können, weil der Staat einfach flexibel sein muss. Wir wissen nicht, welche Krisen kommen. Aber das ist vielleicht, das wird zumindest auch in den USA immer stärker diskutiert, einfach für die Bereitschaft, Steuern zu zahlen und der demokratiefördernde Aspekt.
Wir gehen einen Moment lang zu einer anderen Steuer, nämlich der Einkommenssteuer, aber das nur musikalisch. Hier ist Ralph Wills mit dem Income Tax Blues.
I got my income tax this morning. Yeah, and it got to be paid. I got my income tax slip this morning. Yes, it's got to be paid. It's a shame, no, this tax my boss has made. Tax on my electricity, tax on my gas, sweeping pain, tax falls on my, yes, I got my income tax slip this morning. Yes, it's got to be paid. It's a shame, no, this tax my boss has made. I ran to buy a pack of cigarettes, taxes up 3 cents. Walked out my backyard, that put a dog on tax on my fence. I got my income tax this morning. Yes, it's got to be paid. It's a shame. No, this tax my boss has made. Tax on my electric, tax on my gas. Soupy pain, tax ball on my, yes, I got my income tax this morning. Yes, it's got to be paid. Well, it hurts me, yes, it do. Lord, if I get a tax, my boss is made. I'm a tax tonight for you. Yeah.
buy a cake of soap, tax is up 3 cents. I walked out in the backyard, they had put a dog on, tax on my fence. I got my income tax slip this morning. Yes, it's got to be paid. It's a shame, notification to tax my boss is made. Tax on my electricity, tax on my washing machine.
Ralph Wills mit dem Income Tax Blues. Irgendwie eignen sich Steuern besonders gut für den Blues. Wir haben noch eine Anruferin. Frau Ingrid hat uns angerufen. Frau Ingrid, warten Sie einen kurzen Moment. Jetzt sind Sie auf Sendung. Bitte sehr.
Ja, hier spricht Frau Ingrid. Ich habe jetzt nur einen Kassenzettel von mir liegen. Ich habe gestern im Lebensmittelhandel eingekauft. Und zwar hat der Rechnungsbetrag 41,01 Euro ausgemacht. Davon sind 10% Mehrwertsteuer 3,73 Euro. Und wenn ich mir da jetzt 4,9% ausrechne, ist das ein Ersparnis von 1,83 Euro. Also das ist in meinen Augen wirklich eine Augenauswischerei. Wenn ich jetzt allerdings mit 25% Jokern einkaufen kann oder Rabattmarken, wie auch immer das heißt, das ist dann die wahre Ersparnis, aber die 1,83 Euro, die machen das Kraut dann auch nicht fett bei diesem Betrag. Das war mein Beitrag.
Ich danke Dankeschön. Ihnen herzlich, Frau Ingrid. Frau Ingrid ist nicht besonders beeindruckt von dem neuen Steuersatz. Bitte sehr.
Natürlich, also bei der einen Rechnung wird es natürlich immer nur dieses die Hälfte quasi. Knapp die Hälfte, die man dann eben, oder ein bisschen mehr wie die Hälfte, die man sich dann erspart, natürlich. Im Haushalt macht es aber natürlich dann doch, ist es ein relativ großes Volumen, das man gegenfinanzieren muss. Und die Gegenfinanzierung, wenn man sich das anschaut, ist halt jetzt mit einer Paketabgabe. Und
also im Haushalt sind wir dann im Staatshaushalt, nicht im privaten kleinen Haushalt.
Also im Staatshaushalt ist diese Senkung doch durchaus etwas, das ein großes Loch macht, über das man sich Gedanken machen muss.
Und für den Einzelnen im Privathaushalt, je nachdem wie hoch das verfügbare Familieneinkommen ist, macht sich das schon bemerkbar oder nicht. Wenn ich vor allem mein Familieneinkommen in erster Linie dafür verwende, meine Grundbedürfnisse zu sichern, und da sind wohl die Grundnahrungsmittel angesichts auch der Preissteigerungen, die wir in den letzten Jahren durch Inflation und Sonstiges, das ganze Weltgeschehen erfahren haben, einiges. Das heißt, die Haushalte, die tatsächlich also kämpfen ums Überleben, sagen wir mal so, die werden das schon spüren. Wenn es auch nicht Riesensummen sind, aber es führt dann trotzdem in Summe dazu, dass ich mir ein bisschen mehr Grundbedürfnisse sichern kann.
Für den Staat ist das eine weniger Einnahme. Wie wichtig ist die Umsatzsteuer eigentlich für den Staatshaushalt? Wie viel Prozent macht das aus?
Die Umsatzsteuer ist die zweitwichtigste Abgabe in Österreich. Das heißt, sie macht einen Großteil des Steueraufkommens aus. Und ohne Umsatzsteuer könnten wir unsere Staatsaufgaben definitiv noch schlechter
machen. Wenn Sie sagen, einen Großteil, können Sie das beziffern? Weiß man das ungefähr? Ein Drittel macht die Umsatzsteuer aus.
Von 109 Milliarden Euro ungefähr sind die Prognosen, die wir heuer einnehmen werden an Steuereinnahmen. Und davon sind ein Drittel Umsatzsteuer.
Wie ist das eigentlich, wenn sich die Steuerbasis verändert? Sie haben gesagt, wir haben einen starken Sozialstaat, der hat viele Verpflichtungen. Wir wissen, wir haben eine demografische Herausforderung, weil ein Großteil des Staatsbudgets jetzt schon in Pensionen geht. Dazu kommt natürlich auch Pflege, dazu kommt auch das Gesundheitssystem, das stärker beansprucht wird von älteren Menschen. Und dazu kommt die Digitalisierung, die heißt, dass einfach weniger Arbeit von Menschen gemacht wird, deswegen auch weniger menschliche Arbeit besteuert werden kann und die Steuerbasis immer weiter zusammenschrumpft. Was gibt es da für Überlegungen, wie man dem entgegengehen kann?
Also Sie meinen mit Steuerbasis, dass die Zahl der SteuerzahlerInnen abnimmt?
Sozusagen, ja. Der besteuerbaren Leistungen vielleicht.
Was für die Besteuerung des Arbeitseinkommens zutrifft, daneben. Also nicht, jetzt war das Arbeitseinkommen, und Arbeitseinkommen meine ich nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch UnternehmerInnen und Menschen, die Wohnungen vermieten, auch Menschen, die Kapital veranlagen. Wenn dort die Zahl derer, die einfach was verdienen, einfach gesagt weniger wird, und das wieder ein Drittel des Steueraufkommens ungefähr ausmacht, dann muss ich mir als Staat natürlich Gedanken machen, wo ich sonst mein Geld herbekomme, wenn ich denn meine Aufgaben weiter so erfüllen will, wie ich sie bislang erfüllt habe. Die Überlegungen sind im Moment noch nicht besonders weit gediehen. Das heißt, es gibt bisweilen, und da hat es eine Phase in der Wissenschaft gegeben, wo sich viele Gedanken darüber gemacht haben, ob wir nicht eine Art Maschinensteuer, aber für digitale Anwendungen, insbesondere für künstliche Intelligenz, einführen sollten. Robotersteuer hat man das auch genannt. Bislang hat das noch niemand so richtig angegriffen.
Warum eigentlich nicht? Ich meine, die Idee ist hier sehr einfach. Wir besteuern jetzt Arbeit.
Ja.
Die Arbeit wird von Menschen gemacht, deswegen besteuern wir Menschen. Wenn diese Arbeit aber nicht mehr von Menschen gemacht sind, sind die Menschen noch immer da und haben ihre Bedürfnisse, sind jetzt aber nicht mehr besteuerbar und die Arbeit wird von Maschinen gemacht. Das heißt, der Profit wird noch immer erwirtschaftet, aber dann eben anders besteuert. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Vielleicht möchte ich zuerst mal die Schwierigkeit darstellen, nämlich wir befinden uns in einem Stadium, wo wir weltweit den Wettbewerb um Innovation haben. Wenn ein Kontinent wie Europa, der eben ein sehr starkes Sozialstaatsbewusstsein hat, Innovation gleich wieder besteuert, dann besteht die Angst, dass Innovation hier nicht mehr stattfindet. Und damit muss man sich gut Gedanken machen, was ich überhaupt besteuere und wie ich es besteuere, weil Steuern sind Kosten für Unternehmerinnen und Unternehmer, das heißt Belastungen. Und gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann bin ich nicht an ein bestimmtes Territorium gebunden. Ich kann meine digitalen Geschäftsmodelle dort entwickeln, wo die Infrastruktur für mich am besten ist, das heißt auch am kostengünstigsten. Und so besteht natürlich die Gefahr, dass wenn wir in Europa oder gar in Österreich, das ist undenkbar, würde ich mal sagen, nur in Österreich eine Steuer einführen, dass wir, wenn wir die nicht gut ausgestalten, dass wir bei der Innovation hinterherhinken.
Frau Heber, wie ist das? Staaten und Gesellschaften sind lokal gebunden, Märkte sind das aber nicht. Und damit auch die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sind das nicht. Ist das eine Schwierigkeit?
Naja, also ich würde mal sagen, in Europa ist diese Bindung durch den Binnenmarkt eigentlich etwas aufgelockert. Weil ich meine, wir haben in Europa die Freizügigkeit, es kann jeder mit einer österreichischen Staatsbürgerschaft genauso in Deutschland wohnen und arbeiten. Deswegen ist eigentlich gerade im europäischen Binnenmarkt diese enge Verzahnung zwischen Bürger, Staatsangehörigkeit und Territorium jetzt immer mehr aufgelockert. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn man über Demokratie nachdenkt. Und auch man hat natürlich immer so den Gedanken, ich als Bürger kann ja auch mitbestimmen, was gesetzlich geschaffen wird über die Wahlen. Ich kann im Endeffekt die Parteien wählen und so weiter. Das stimmt zwar, aber für viele stimmt es nicht. Für viele, die im Endeffekt von der Freizügigkeit Gebrauch machen, und zum Beispiel ein Österreicher, der lange Zeit in Deutschland lebt, der kann in Deutschland nicht wählen.
Ein Deutscher, der lange Zeit in Österreich lebt, kann das vielleicht in Österreich auch nicht.
Ja, und deswegen, aber was muss er schon tun? Wenn ich ansässig bin, zahle ich meine Steuern. Ja, und deswegen
wir gedenken jetzt 250 Jahre USA, und das fing an mit einer Revolution mit dem Slogan No Taxation Without Representation.
Genau, das sind wir.
Also wer Steuern zahlt, soll auch politisch mitbestimmen dürfen. Genau. Das ist in der EU noch sehr unvollständig und sehr schlecht geregelt.
Genau, wir haben natürlich die Wahlen übers EU-Parlament, das haben wir natürlich, aber wie gesagt, die Europäische Union hebt keine EU-Steuern ein. Es gibt keine EU-Steuern. Ja. Die EU wird über Eigenmittel finanziert, das sind quasi Beiträge der Mitgliedstaaten. Und dadurch könnten wir uns auch überlegen, unser Steuersystem etwas anders zu gestalten, um über die Bestimmung vom Steuersubstrat die Demokratie zu stärken.
Das ist ein spannender Gedanke. Ich möchte erstmal noch einen Hörer in unser Gespräch nehmen. Herr Esbig hat uns angerufen. Herr Esbig, guten Tag. Bitte sehr.
Ja, schönen Mittag. Grüß Gott.
Bitte sehr.
Ich habe eine fast ketzerische Frage.
Jetzt sind wir gespannt.
Wenn die Umsatzsteuer ein Drittel ausmacht von den Gesamtstaatseinnahmen und die Lohn- und Einkommensteuer und die KÖST ungefähr auch so viel, oder die Kollegin wird das wahrscheinlich wissen aus dem Stegreif, ob es mehr ist, dann könnte man ja der Einfachheit halber sagen, ich verzichte auf die Besteuerung von Lohn- und Einkommensteuer, mache das einfach, brutto ist netto, und verdopple die Mehrwertsteuer, dann kommen dieselben Einnahmen raus. Ich möchte das als Gedankenexperiment einbringen, ob sowas möglich wäre. Mir ist klar, die Umstellung am 31.12. Autokauf und Wohnungkauf und so, das muss man alles durchdenken. Aber ob das prinzipiell als Gedankenexperiment richtig ist.
Frau Erke-Rabe, wie ist das mit diesem Gedankenexperiment?
Also Gedankenexperimente kann man immer machen. Die Frage ist, ob wir das als Gesellschaft wollen. Man kann Dinge auch sich überlegen, wie man sie rechtfertigen kann. Nur man muss eines sagen, und da besteht Konsens, denke ich, weltweit, also zumindest in Staaten, die sich über Steuern finanzieren müssen, weil sie keine staatlichen Bodenressourcen haben. Wir sollen nach der Leistungsfähigkeit besteuern. Und gerade in unserer Eingangsgesprächsrunde haben wir besprochen, jeder, und zwar egal ob arm oder reich, zahlt die gleiche Umsatzsteuer. Das heißt, wir differenzieren nicht. Für ein Liter Milch kostet für den ganz Reichen ganz gleich viel wie für den ganz Armen. Aber sozusagen der Schmerz, den man bei der Bezahlung des Preises
oder auch einfach spürt, der Anteil des Einkommens. Der Anteil des Einkommens für jemand sehr Armen ist viel höher als der für jemand, der
genau
viel mehr hat.
Und die Einkommensteuer ist eben genau anders ausgestaltet, weil die Einkommensteuer ist progressiv. Das heißt, die geht von dem Bild aus und von der empirisch belegten Studie oder den Studien, dass je mehr ich habe, desto weniger ist mir der einzelne Euro wert. Also wenn ich 100.000 Euro zur Verfügung habe, dann macht es mir nichts, wenn ich 10 Euro ausgebe, um mir, weiß ich nicht, einen Kaffee aus Besuch zu gönnen. Wenn ich aber nur 500 Euro pro Monat zur Verfügung habe, dann sind 10 Euro für einen Kaffeehausbesuch ganz viel.
Und das heißt, wenn man eine viel höhere Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer hätte, dann würde das zuerst besonders zulasten der Leute geben, die sehr wenig Geld haben. Und für die Leute, die viel mehr Geld haben, würde das wenig Unterschied bedeuten. Und gleichzeitig würde es natürlich auch bedeuten, dass Leute sich dann vielleicht entscheiden, weniger zu konsumieren, weil es viel teurer geworden ist. Und das heißt damit, dass das Steuereinkommen sich auch nicht vergrößert.
Genau, man könnte aber etwas machen. Man könnte die Umsatzsteuer auch anders ausgestalten und man könnte sagen, ich mache die Umsatzsteuer jetzt progressiv, also ich besteuere. Okay.
Wie geht das?
Naja, da sind wir jetzt wieder bei der Digitalisierung. Also wenn ich die Umsatzsteuer progressiv ausgestalten wollte, ja, das heißt, der Verbrauch, den jeder Einzelne für seinen privaten Zwecke hat, der soll besteuert werden und nur mehr das, dann müsste ich als Staat, weil es ist der Staat, der die Steuer erhebt, herausfinden, was der Einzelne in einem Zeitraum X, der wahrscheinlich der Monat sein würde, verbraucht. Ja, dann müsste ich beurteilen, ob der ein Reicher ist, sagen wir jetzt mal vereinfacht gesagt. Das heißt, der kann mehr für seinen Verbrauch an Steuern zahlen oder ein Armer. Damit hätte der Staat Einblick in unsere privatesten Dinge, weil wir sind eine arbeitsteilige Gesellschaft. Das heißt, wir alle können nicht mehr autark leben. Wir brauchen die ganze Zeit irgendetwas und unsere intimsten Bedürfnisse müssen wir decken, indem wir irgendwelches Zeug kaufen. Eine progressive Umsatzsteuer könnte sozusagen gerecht nur erhoben werden, wenn der Staat dort Einblick hätte. Mit der Digitalisierung und ohne Bargeld könnte ich natürlich sämtliche Transaktionen, sämtliche Zahlungsströme tracken. Ich könnte das natürlich den Banken und Kreditinstituten überantworten. Aber ob wir das wollen,
würde das nicht gigantische datenschutzrechtliche Probleme mit sich bringen, wenn man alle Bürgerinnen und Bürger wirklich gläsern macht und jede Ausgabe, die sie tätigen, analysiert?
Der Eingriff des Staates, wenn er im öffentlichen Interesse liegt und gesetzlich begründet ist, ist zulässig und dafür könnte man Begründungen finden, wenn es die Mehrheiten dafür gäbe. Derzeit zum Glück nicht, weil es würde sozusagen unser
Sie sagen Konzept, zum Glück?
Naja, als Wesen, die die individuelle Freiheit schätzt und die Errungenschaften der Europäischen Menschenrechtskonvention hochhält und bis zum Umfallen verteidigen wird, hätte ich größte Sorge davor, wenn der Staat mein ganzes Leben kennen würde.
Caroline Heber, wie ist das bei Ihnen und der digitalen, progressiven Umsatzsteuer, die uns alle gläsern macht?
Also würden wir uns dafür entscheiden, würden wir, wie schon gesagt, natürlich alles offenlegen. Das heißt, es wird alles getrackt und alles im Endeffekt dann berechnet. Das ist aber, ich glaube auch, dass wir diesen politischen Diskurs dahin noch nicht einmal führen. Also ich glaube, das ist nicht etwas, was wir von heute auf morgen ändern können und sollen. Und generell die Digitalisierung in der Steuererhebung müsste einmal stärker öffentlich diskutiert werden. Also weil ich glaube, da fehlt es auch an Aufklärung und am Verständnis, dass das überhaupt stattfindet.
Wie stark wird KI eigentlich jetzt schon eingesetzt von Steuerämtern und so etwas, zum Beispiel zur Beurteilung von Steuererklärungen?
Großflächig?
So genau wissen wir das nicht, um ehrlich zu sein. Aber wir können es vermuten. Die auf OECD-Ebene, die immerhin eine internationale Organisation, aber ohne Rechtsetzungsbefugnis und sonstige Macht ist, gibt es jährlich Studien darüber, wie weit Steuerverwaltungen digitalisiert sind. Und wenn man ein bisschen googelt im Internet, wird man auch herausfinden, dass auch die österreichische Finanzverwaltung ganz gut digitalisiert ist. Muss sie auch meines Erachtens, weil das sind einfach Instrumente, die auch dazu beitragen, dass jeder seinen fairen Anteil am Staatshaushalt leistet. Es braucht dafür ordentliche gesetzliche Grundlagen. Dem Vernehmen nach haben wir in Österreich durchaus KI-Modelle, die allerdings geschlossene sind, das heißt also die beobachtet und keine vollkommen selbstlernenden keine Large Language Modelle sind, die versuchen, Wahrscheinlichkeiten zu errechnen, also herauszufinden, ob die Wahrscheinlichkeit, dass jemand brav seine Steuern gezahlt hat, hoch oder niedrig ist.
Wie gut, dass wir alle wissen, dass KI nie Fehler macht. Es ist offensichtlich Zeit für einen weiteren Blues. Hier kommt der Taxpaying Blues.
Hey everybody, I am talking to you. I've been telling you, Judge, but this is not your truth. I got them taxpaying blues. Think about me and you. What the world are we gonna do? My money's gone, my phone is gone. The way things look, how can I be here alone? I got them taxpaying blues. What are we gonna do?
J.B. Lenoir war das mit dem Taxpaying Blues. Und ja, es geht heute um Steuern, genau gesagt um Umsatzsteuern. Frau Erke-Rabel, Sie haben vorhin gesagt, die Steuern sind ein Spiegel von uns als Gesellschaft. Sie spiegeln uns wieder als Gesellschaft, was an der Gesellschaft wichtig ist und so weiter. Erklären Sie, was erzählt unser Steuersystem zum Beispiel über österreichische Gesellschaft?
Naja, wenn man unser Steuersystem betrachtet, dann sieht man mal, dass wir erstens eine Vielzahl an Steuern haben. Das heißt, wir versuchen eigentlich möglichst viele Lebenssachverhalte mit irgendwelchen Abgaben zu belasten, die durchaus mit so kleinweise Beträge auch, also das letzte Drittel sind eher die kleinen Abgaben. Wir sehen an unserem Steueraufkommen, dass wir offenbar einen sehr hohen Anteil der österreichischen steuerzahlenden Bevölkerung an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben. Weil wenn wir uns die Ertragssteuern anschauen, dann zählen die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer und eben die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Lohnsteuer dazu, dann sieht man, dass der Lohnsteueranteil einer der höchsten ist. Das liegt nicht daran, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem Gesetz mehr Steuern zahlen als Selbstständige, sondern dass wir zahlenmäßig einfach viel mehr haben. Was auch ein Bild unserer Gesellschaft ist. Wir haben nicht so kein besonders hohes Körperschaftssteueraufkommen. Das bedeutet, dass die große Anzahl an Kapitalgesellschaften, die wir haben, offenbar nicht allzu viel Körperschaftssteuer zahlt, was nicht darauf zurückzuführen ist, dass die alle von irgendwelchen Steuerbegünstigungen Gebrauch machen, weil sie ja der Körperschaftssteuer unterworfen sind, sondern dass sie schlicht keine entsprechenden Gewinne erzielen. Das heißt, wir haben viele Kapitalgesellschaften, die Mindestkörperschaftssteuer zahlen, das heißt damit eigentlich kaum Gewinne erzielen, was wiederum zeigt, dass wir durchaus von unserer Art, wie in Österreich gearbeitet wird, noch sehr klassisch sind, also aus Zeiten, sage ich jetzt mal, der industriellen Revolution. Wir haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja auch bei uns sehr gut abgesichert sind. Man hat an der Art und Weise, wie Familie unterstützt wird in unserem Steuersystem, erkannt, oder kann man auch jetzt noch immer erkennen, dass Familie und auch das Kinder sozusagen in die Welt setzen und groß machen, eine Rolle spielt, weil sie zu Erleichterungen führt. Man kann an unserem Einkommensteuergesetz, das eigentlich aus dem Jahr 1988 stammt und seither einfach immer nur novelliert wurde, erkennen, nämlich immer dann, wenn es um Ausnahmen, Investitionsbegünstigungen oder Befreiungen geht, welche politischen Kräfte gerade an der Macht waren. Und dann sieht man zum Beispiel, also nach Corona sind Investitionen in erneuerbare Energien begünstigt worden. Plötzlich konnte ich das Dienstfahrrad von der Steuer absetzen. Also es sind so diese Kleinigkeiten, die sehen, und wie gesagt, bis zum Zeitpunkt X hat man gesehen, wir waren eher sozialistisch geprägte Gesellschaft, dann eher konservativ. Und dann kam sozusagen der Umweltaspekt dazu. Und das alles zeigt uns unser Steuersystem. Unser Steuersystem in Kombination mit unserem Fördersystem und den Transferleistungen zeigt, dass wir schon auch allen Unkenrufen zum Trotz auf Umverteilung ausgerichtet sind. Ob die Umverteilung ausreicht, das ist eine Frage, die wahrscheinlich ein wenig ideologisch ist. Aber insgesamt sieht man, dass wir ein sozialer Wohlfahrtsstaat sind und das sieht man schon am Steuersystem. Und dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen klassisch, traditionell, und auch das ist zurückzuführen in Wirklichkeit auf die industrielle Revolution, stark in die Pflicht genommen werden, weil die Lohnnebenkosten, von denen man immer so spricht, die belasten tatsächlich die ArbeitnehmerInnen, die ArbeitgeberInnen und nicht die ArbeitnehmerInnen.
Caroline Heber, um die Ideologie aus dieser Frage etwas herauszunehmen, wie ist es im internationalen Vergleich? Wer zahlt in Österreich die meisten Steuern und wo liegen die Prioritäten, wenn man sich das anschaut, zum Vergleich mit anderen europäischen Staaten zum Beispiel?
Also wir sehen in Europa ein ähnliches, relativ ähnliches Bild, also vor allem auch wenn wir von der Umsatzsteuer her gekommen ist, da sehen wir das. Wobei auch bei der Umsatzsteuer, wie gesagt, mit den unterschiedlichen Steuersätzen, da kann man auch etwas vergleichen, dass natürlich die Staaten ja relativ niedrige umsatzsteuerliche Belastung haben, dann natürlich ertragsteuerrechtlich höher nachbessern müssen und umgekehrt. Also wir sehen zum Beispiel niedrige Steuersätze in Griechenland, relativ hohe Steuersätze von der Umsatzsteuer in Ungarn, und das ungarische System besteuert Ertragssteuer, also vor allem körperschaftsteuerrechtlich, relativ wenig. Also da kann man schon Parallelen ziehen. Und was man auch jetzt relativ stark auch in anderen Staaten sieht, ist das Gleiche wie in Österreich. Es sind alle Staaten so ein bisschen auf der Suche nach anderen Einnahmequellen, wie in Österreich. Wir bekommen eine Paketabgabe, eine Plastiksteuer und dergleichen. Also überall so Kleineinnahmen für den Staat, die vielleicht, glaube ich, so hofft man, den Einzelnen jetzt nicht wahnsinnig wehtun, aber für den Staatshaushalt immerhin ein bisschen was reinspült. Und dieser Flickenteppich an kleinen Steuern, glaube ich, den kann man überall beobachten.
Und die Gefahr vom Flickenteppich, Entschuldigung, muss ich kurz, ist natürlich, dass wir irgendwann uns die Frage stellen, was ist noch gerecht?
Ja.
Und das war mit den drei großen Steuern, Einkommensteuer, Umsatzsteuer.
Wir bekommen viele Mails auch von Hörerinnen, die sagen, wie kann man sich die unterschiedlichen Steuersätze für zum Beispiel unterschiedliche Zutaten von Brot erklären. Und ja, wenn es dann so kleinteilig wird, dann wird es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Auch überhaupt die Gerechtigkeit davon. Herr Walter hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Walter.
Ja, grüß Gott. Ich habe mich gemeldet, weil ich und nehme Bezug auf die jetzige Mehrwertsteuersenkung für manche Lebensmittel, wo man nicht den Mut hatte zu sagen, was ist ein Grundnahrungsmittel, damit ich sozusagen die Grundbedürfnisse von einkommensschwachen Personen besser abdecke, vielleicht hätte ich da auch eine Mehrwertsteuerbegünstigung machen können. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, ich wundere mich immer, alle sagen, wir haben zu wenig Einnahmen, insbesondere die Ärmeren sind ungerecht, haben zu wenig Einnahmen, zu wenig Geld. Und das frage ich mich, jetzt haben wir eine ausgebaute EDV. Man könnte also aus meiner Sicht sehr wohl daran denken, dass man sagt, alles, was der Staat an Individuen auszahlt, die in Österreich leben, die in Österreich etwas bekommen, die werden erfasst beim Finanzamt. Das Finanzamt kann aufsummieren, welche direkten Einnahmen, welche Förderungen etc. jedes Individuum bekommt. Und dann kann die Politik sagen, okay, ab dieser Gesamtsumme von Einnahmen greift die Steuer und das wäre dann gerecht. Danke.
Danke, Herr Walter. Die Frage nach der Gerechtigkeit, die stellt sich immer wieder, gerade natürlich auch bei Steuern. Aber ich möchte noch einmal zurückkommen auf etwas, was Sie vorher angesprochen haben, was nämlich diese Thematik wesentlich verändern wird, Frau Erke-Rabler, nämlich die Frage nach der Digitalisierung. Sie haben jetzt schon die Möglichkeit erhoben, dass wir als gläserne Menschen viel fairer Steuern zahlen könnten, wenn der Staat alles über uns wüsste. Aber natürlich ist die Digitalisierung, natürlich ist künstliche Intelligenz etwas, was auch an der Steuer nicht vorbeigehen wird. Wie Sie haben gesagt, KI wird jetzt schon großräumig benutzt oder großflächig benutzt, um Steuern zu errechnen und zu beurteilen. Wo steuert es hin und wo sollte es hinsteuern?
Das ist eine große Frage. Also ich glaube, man muss zwei Bereiche unterscheiden. Der eine Bereich ist der Bereich, wo die Bürgerinnen und Bürger künstliche Intelligenz einsetzen, um selbst, und ich sage es jetzt mal ganz platt, Geld zu verdienen. Ja? Dort kann ich mir unter Umständen oder mit großer Wahrscheinlichkeit Arbeitskräfte sparen, indem ich die KI einsetze, wenn ich weiß, wie ich sie einsetze. Und habe natürlich geringere Kosten. Also am Anfang habe ich immer hohe Kosten, aber je besser das Zeug läuft, habe ich sehr geringe Kosten und die Menschen haben weniger Arbeit. Wenn wir dort drauf zusteuern, dann wird man sich überlegen müssen, wie man solche Unternehmen besteuert. Ja, und dann werden derartige Unternehmen einen höheren Beitrag leisten müssen, als sie derzeit leisten, weil sie eben keine Arbeitnehmer oder nicht mehr hinreichend Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigen.
Wie ist es mit der Rechtsgrundlage für sowas? Wie ist es möglich, sowas tatsächlich auch durchs Parlament zu bringen?
Es braucht den politischen Willen und einige Fantasie, wie man das vernünftig machen kann.
Aber haben Sie ein Gefühl, dass dieser politische Wille besteht im Moment?
Derzeit glaube ich nicht, weil die Angst zu groß ist, Innovation damit einzudämmen.
Innovation einzudämmen, das heißt, die hochdigitalisierte Betriebe nicht nach Österreich kommen, weil sie wissen, da gibt es diese
besondere Steuer. Und das Digitale, also was für sich die Weiterentwicklung der KI nicht in Europa stattfindet, sondern woanders, weil es in Europa zu kostspielig und die Konsequenzen zu kostspielig sind.
Frau Heber, wie ist das? Wie können diese Zukunftsweichen jetzt gestellt werden im Bezug auf Digitalisierung?
Also ich glaube, dieser Punkt ist eben gerade der. Wollen wir das besteuern? Wir sehen das in Europa. Wir haben ja auch relativ starke Regulierung jetzt oder über die Europäische Union. Auch das war ja schon die große Frage, wollen wir das, wenn andere große Player, die USA, China, nicht mitziehen? Wenn wir jetzt natürlich noch mit der Besteuerung kommen, so die Befürchtung, dass natürlich wir dann aus Europa alles verjagen, was mit Innovation, KI-Entwicklung und so weiter kommt. Und das ist natürlich etwas, das ist nichts Neues. Ja? Also dieser Wettbewerbsgedanke und dieser Steuerwettbewerbsgedanke, der ist alt. Ja? Das ist im Endeffekt, die gleiche Frage haben wir uns gestellt, bei der Frage von Kapital, ja, da ist auch immer die Frage, wir müssen es relativ niedrig besteuern, weil wenn wir es zu hoch besteuern, dann haben wir die Abwanderungseffekte.
Deswegen, bestehen diese Abwanderungseffekte? Sind die messbar?
Beim Kapital jedenfalls. Also Kapital auf jeden Fall bei der KI. Entschuldigung, glaube ich, dass man einfach mal den Mut haben muss, darüber nachzudenken. Und man muss davon ausgehen, dass es Unternehmer und Unternehmerinnen sind, die solche Innovationen einsetzen, die schon in Österreich ansässig sind. Und ich denke, und auch da, wenn der Diskurs richtig geführt würde, würde wohl auch irgendwann mal Verständnis bestehen, dass man mit Steuern handeln muss. Wir müssen nur den Diskurs mal angehen und uns trauen und den Mut, die neue Welt, und es ist eine neue Welt, so anzuschauen, wie sie ist und zu prüfen, ob unsere alten Konzepte auf heute noch passen, der fehlt derzeit, wie mir scheint, allerorts in der Politik.
Das ist was sehr Spannendes, was Sie da sagen, so ganz zum Ende der Sendung. Ich möchte Sie, Frau Heber, noch nach einem Schlusswort fragen, und zwar ganz einfach. Versetzen Sie sich ganz kurz 10 Jahre in die Zukunft. Mhm. Und die Digitalisierung hat wahrscheinlich doch viele Jobs weggefressen bis dahin oder einige. Das heißt, da ist eine Umstrukturierung notwendig. Wie könnte man das intelligent und vernünftig steuerlich fassen? Was würde ein vorausschauender Staat jetzt tun?
Also ich glaube, wir müssen insgesamt gesellschaftlich umdenken. Ob das jetzt an den Universitäten ist, also wir müssen, glaube ich, unsere Studenten anders ausbilden. Wir müssen insgesamt den Diskurs einmal eröffnen, was das bedeutet. Das heißt immer, es werden ganz viele Jobs wegfallen. Das wird sicherlich der Fall sein. Es werden sich die Jobs aber insgesamt auch ändern. Also es wird vieles vielleicht leichter werden oder anstrengender, das werden wir sehen. Aber es wird sich insgesamt ändern. Ich glaube, wir brauchen da mal einen Diskurs. Wir brauchen da nicht immer nur dieses, ja, es wird sich ändern, aber das ist dann, wenn ich in Pension bin. Ich glaube, das hört man ganz, von ganz vielen. Es wird einfach was mit unserer Gesellschaft machen. Und dementsprechend, wenn wir den Diskurs starten, dann kann man auch einmal drüber nachdenken, wie wir unser Steuersystem dann ausgestalten möchten.
Caroline Heber, Tina Erke-Rabler, herzlichen Dank, dass Sie meine Gäste waren heute. Und Ihnen möchte ich auch danken, dass Sie uns zugehört haben. Morgen bei Punkt 1 geht es im Rahmen unseres Schwerpunkts 250 Jahre USA um die Geschichte und Gegenwart der amerikanischen Urbevölkerung. Wer waren und sind die indigenen Völker Nordamerikas? Was weiß man über ihre Lebensweisen vor der Ankunft der Invasoren? Gäste von Barbara Zeithammer sind der Ethnologe Christian Feest und Peter Schwarzbauer. Er ist Obmann des Arbeitskreises Indiana Nordamerikas. An der Technik heute saß für Sie Alexander Schenold, Regie hat Alexander Musik geführt. Der Telefonservice lag in den kompetenten Händen von Jonathan Lindner und die Musikauswahl stammte von Ihrem Moderator Philipp Blom, der Ihnen jetzt sagt, bleiben Sie neugierig mit Ö1. Und jetzt kommt es noch zu etwas Musik von einem notorisch schlechten Steuerzahler. Er hieß Ludwig von Beethoven oder Van Beethoven. Und in diesem Stück regt er sich darüber auf, dass er einen Groschen verloren hat. Also nicht nur muss er die Steuern zahlen, er findet auch sein Geld nicht. Thank you.
Was fasziniert die Menschen am Reisen? Warum zieht es uns in die Ferne? Hat das Fliegen Zukunft? In der Reihe, was die Welt zusammenhält, eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Reisen.
Auf der einen Seite Reisen als ein ganz wesentliches Element der Erfahrung, natürlich auch im Sinne der Erkenntnis. Und dann gibt es auch seit der Antike schon die Skepsis gegenüber dem physischen Reisen. Und es gibt so als Gegenmodell immer die innere Reise, die Reise ins, wie der Sigmund Freud genannt hätte, innere Afrika. Das heißt, die unentdeckten Regionen des Denkens, des Fühlens, der Reflexion.
Der Philosoph Konrad Paul Liesmann und die Auer-Vorstandsvorsitzende Annette Mann sind Gäste von Günter Keindelsdorfer. Passagen aus dem Radio Kulturhaus um 21 Uhr. Heute in Österreich 1.